Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt, wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse guests@poolartists.de, beides mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Pool Artist Studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schickt und wir freuen uns, mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt reichlich. Ich bin super aufgeregt. Jetzt geht's erstmal los mit einer ganz normalen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich war im Casablanca in Jena. Das ist so der einzig hingehbare Club.
Ja.
Und da hat mich ein Schauspielagent angesprochen.
Ja.
Und ich dachte erst, nö, das ist ein...
Das wirkt so unseriös.
Sehr unseriös. Ja. Er hat eine Sonnenblume im Haar, trug einen Rock und ist okay. Auch immer noch ein sehr schräger Vogel in der Agentenszene in Deutschland. Und da gab es kein Internet, ne? Da hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ich habe die dann aber nach 2 Wochen doch nochmal aus dem Papierkorb rausgekramt und habe angerufen. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute dabei seid und ich habe hier heute eine Frau bei mir zu Gast, auf deren Besuch ich mich auch exorbitant gefreut habe. Sie ist eine extrem vielseitige Schauspielerin, die so viele unterschiedliche Dinge schon gemacht hat, dass es sehr spannend wird, heute in diese Film- und Biografie einzutauchen. Sie hat eine Menge zu erzählen und wir sind auch auf eine gewisse Art vielleicht so eine Art Kollegen. Das werden wir heute genauer eruieren. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Caroline Schuch.
Dankeschön, vielen Dank. Was für eine schöne Anmoderation.
Meine angedrohte Kollegentumsdefinition basiert darauf, dass ich meine Gastrolle bei Verbotene Liebe hatte. Da warst du aber noch nicht da, aber das muss so 97, 98 gewesen sein.
Oder da war ich noch nicht da. Na, ich bin wirklich erst 3 Tage nach dem Abi, das war 2000, nach Köln gezogen. Mit einem Koffer.
Mhm. Da warst du direkt aus Jena. Du hast in Jena, bist in Jena groß geworden und bist dann von Jena, das war wahrscheinlich ein Kulturschock, oder?
Das war ein Kulturschock, ja. Aber richtig, wirklich, wirklich war. Also nicht nur, weil ich von Ost nach West gezogen bin, was jetzt 2000 nochmal eine andere Kiste war als jetzt.
Das stimmt.
Ich bin aber eben auch von Thüringen ins Rheinland gezogen. Ja. So, das hat mich komplett überfordert, diese Smalltalk-Kultur. Ich dachte, wenn mich fragt, wie geht es dir? Ich dachte, ich muss da wirklich
auch... Wie ist das, Liebelein?
Ja, ich habe gedacht, ich muss dann wirklich so sagen, wie es mir geht. Ja. Und so, also die sind ja so ganz herzlich und verbindlich und überhaupt nicht so American nice, sondern das interessiert die ja wirklich, aber man muss ja jetzt wirklich nicht sagen, also heute bin ich richtig mit dem falschen Bein aufgestanden. Das muss man ja nicht machen, aber ich habe es... Das gab es in Thüringen zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Den gepflegten Smalltalk, den musste ich mir erst aneignen.
Aber war das vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage? Ich meine, direkt nach dem Abi, 18, 19,
ja.
Dann irgendwie
naja,
allein in der Fremde, da ist natürlich auch leicht
überfordert. Also alles, die ganze flache Hierarchie da, dass ich Kollegen, die so doppelt so alt sind wie ich,
ja.
Oder nee, viel älter, der war ja schon fast in Rente, Konrad Kraus, der hat da diesen Arno Brandner gespielt. Ich weiß, also das Brandner-Haus kennst du ja wahrscheinlich auch. Den sollte ich duzen, ne? Ich kam gar nicht klar. Also, ja, aber das bei allem Stress, den es mir verursacht hat, und das hat es sehr, also ich hatte richtig schlimm, also ich sah aus wie das Sams, ich hatte ganz krassen Hautausschlag, weil ich so gestresst war von diesem vielen Neuen, hat sich das nach einem halben Jahr gelegt und ich hatte dann auch echt eine gute Zeit.
Nee.
Ja.
Du warst ja ein bisschen über ein Jahr da und es war ja eine große tragende Rolle, über 250 Folgen, habe ich gelesen. Gab es dann da auch so eine Star-Situation? Also gab es auch so eine Autogramm- und auf der Straße erkannt werden und irgendwie so Fansituationen?
Ja, die gab es. Wir waren zum Beispiel mal bei so einer Autogrammstunde im, heißt das nicht Europa-Park Rust, aber dieses da in der Nähe gibt es so ein Phantasialand. Da haben wir Autogrammstunde gemacht und dann habe ich wirklich gesehen, wie Mädels in Ohnmacht gefallen sind. Natürlich nicht wegen mir, aber wegen Carsten Spengemann zum Beispiel, der ja da so der Superstar war. Und dann sind wir da Achterbahn gefahren und dann gab es Leute, die sich angestellt haben, wirklich stundenlang, um irgendwelche Autogramme von uns zu bekommen. Aber vor allem von Carsten natürlich.
Aber ist ja für eine 18-Jährige aus Thüringen auch nochmal ein ganz besonderer Kulturschock.
Ja, voll. Und wir hatten dann, ich kam da und wenige Monate danach war 1500. Folgeparty in Hamburg und dann wurden wir da alle so hin und schick gemacht und also.
Das fancy Fernsehleben.
Fancy Fernsehleben, ja. Es war wirklich, dann kam Kim Frank auf diese Party, der war ja damals auch super, Superstar.
Das war ja noch echt. Ja, wir waren gleich nach echt oder so, aber so die Ecke. Ja.
Er hat mir dann so zugeraunt, wir standen dann so und haben uns unterhalten und er meinte so, und dann wurden wir dabei fotografiert und dann morgen werden in sämtlichen Tageszeitungen lauter Fotos von uns erscheinen. Hat er mir dann so zugeraunt. Und es stimmt auch. Ja. Und ich war ein bisschen stolz.
Ah, das ist aber sehr cute, finde ich.
Ja.
Und warst du denn verbotene liebe Fan? Also du bist ja angesprochen worden auf so eine, du warst ja in so einem Verein, bei einem Auftritt bist du dann angesprochen worden.
Ich war im Casablanca in Jena. Das ist so der einzig hingehbare Club.
Ja.
Und da hat mich ein Schauspielagent angesprochen.
Ja.
Und ich dachte erst, nö, das ist ein.
Das wirkt so unseriös.
Sehr unseriös. Ja. Er hat eine Sonnenblume im Haar, trug einen Rock und ist auch immer noch ein sehr schräger Vogel in der Agentenszene in Deutschland. Und da gab es kein Internet, ne? Da hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ich habe die dann aber nach 2 Wochen doch nochmal aus dem Papierkorb rausgekramt und habe angerufen.
Ja.
Und über den bin ich dann zum Casting gegangen. Ja.
Man denkt doch so, wieso läuft denn jemand, der Darsteller sucht für eine Soap, die in Köln produziert wird, wieso läuft er in Jena in einen Club und spricht
Weil
Leute
er ursprünglich an? Selber aus Jena kommt
und
auch noch Bandmanagement dazu gemacht hat und da eine Band, in der seine Freundin mitgespielt hat, begleitet hat.
Ah, verstehe.
War wirklich
Mega-Zufall.
Mega-Zufall, ja.
Und hast du zu der Zeit Verbotene Liebe selber geguckt?
Nee. Aber ich wusste, was es ist und wir haben auch immer mal reingeschaut, besonders als es dann klar war, ich gehe dahin, haben wir das natürlich, habe ich mich damit befasst.
Ja.
Aber ich glaube, so diese ersten Folgen, wo die sich da begegnen und so, das ist mir schon noch ein Begriff. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen geschaut.
Mhm.
Aber wann ging Verbotene Liebe los? Warst du da in der sozusagen ersten Generation?
Na, ich war ja bei Viva zu einem Zeitpunkt und ich habe immer gesagt, ich will mal in der Soap mitspielen. Dann habe ich in Köln abends am Tresen so Autoren von Verbotene Liebe kennengelernt und habe denen das erzählt. Die so, jetzt schreiben dich rein, komm, dann machen wir. Und dann irgendwie 2 Wochen später habe ich einen Anruf von der Produktion, ja, wann kommst du und so. Und ich so, okay, alles klar, dann mache ich das mal. Ich wurde deswegen als Figur eingeführt, weil Christian Wunderlich, damals der große Verbotene Liebe-Star, der musste für ein paar Wochen rausgeschrieben werden, weil der in Urlaub gefahren ist oder weil er auf Tour gegangen ist mit seiner Band oder irgendwie sowas.
Ja.
Und dann brauchten sie einen Grund, dass der aus der Serie raus ist. Und ich war dann so ein Rodi von einer Rockband, Klaas Gärtner war mein Name, und ich habe ihn davon überzeugt, mit auf Tour zu kommen. Und deswegen ist er dann, also seine Figur quasi in der Serie, und deswegen ist er dann, kommt er dann aus der Serie raus. Also dafür war ich quasi da.
Ja, und wie hat's dir getaugt?
Ach, ich fand's lustig, also es waren ja 2 Tage oder so. Ich wollte ja früher immer Schauspieler werden, bevor ich bei Viva war. Also ich habe auch in Bonn Theater gespielt und so. Und habe aber dann nachher, also das Fernsehen hat mich dann so versaut, dass ich nicht mehr spielen konnte. Und das habe ich dann bei Verbotene Liebe unter anderem, also ich habe so 2, 3 Sachen gespielt damals. Und das war eines der Dinge, wo ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht mehr kann. Also so, bei mir geht sofort Präsenz an, wenn ich vor der Kamera stehe.
Ja, das ist doch aber erstmal gut, wenn Präsenz angeht.
Ja, aber es ist dann ein bisschen zu deutlich. Also,
du bist dann überdeutlich im Text? Auch, ach so,
genau, ich bin dann überdeutlich Richtung Kamera orientiert und so. Und das ist so ein bisschen, das ist sehr hinderlich beim Schauspiel.
Ja, und bei der Soap, die nehmen sich ja dann auch nicht besonders viel Zeit, das abzufangen.
Das kommt dann noch dazu, genau. Ich glaube, ich hatte 2 Drehtage oder so und Das war dann auch alles, also es hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel um mich gekümmert und auf mich konzentriert und so, weil das nicht geht.
Ja, ja. Nee, das ist eine wahnsinnige Maschine. Das war auch das, was mich total überfordert hat. Als ich dann wusste, wie der Hase läuft, konnte ich da total auch meinen Spaß haben. Es gab eine Schauspielcoachin, die da gearbeitet hat, mit der habe ich einfach alles vorbereitet, weil ich im Rahmen dessen, was möglich ist, möglichst gut sein wollte. Ja. Ich wollte auch meinen Dialekt ausmerzen.
Hast du damals noch sehr thüringisch gesprochen?
Logisch. Na klar, richtigen Singsang hatte ich noch. Ja. Und der kickt auch manchmal immer noch rein. Also gerade, wenn ich natürlich mit meinen Geschwistern rumhänge, aber dann feiern wir den auch ab.
Ja, klar.
Kann auch sein, dass es hier vielleicht hier und da mal aufflammt.
Ich muss noch einen Tag in Köln sein, dann bin ich auch sofort wieder im rheinischen Singsang.
Herrlich.
Das geht ruckzuck.
Ja.
ist denn, also du kommst ja aus einer Arztfamilie, deine Eltern beide Ärztinnen. Da gibt es ja immer das Klischee, dass die das nicht so gerne sehen, wenn die eigenen Kinder dann quasi künstlerische Berufe ergreifen oder so unsichere Berufe wie eben künstlerisches ergreifen, wie du und auch dein Bruder dann später. War das bei euch ein Thema oder haben die gedacht, nee, ihr macht das super, ist doch alles gut?
Gut, wir haben beide immer Kinder- und Jugendtheater gespielt. Also es war schon auch so eine sehr, sehr frühe Leidenschaft. Hat sich ein bisschen angekündigt, dass ich das beruflich machen will. Das hat sich aber bei mir irgendwann sehr schnell so verworfen. Ich wollte nach dem Abi ein Auslandsjahr, in so ein Erasmus-Jahr machen in Italien. Und sie waren schon skeptisch, vor allem waren sie aber sorgenvoll, weil sie mit dieser Branche nun wirklich nichts am Hut hatten.
Ja.
Und meine Eltern sind beide auch die erste Generation in ihren jeweiligen Herkunftsfamilien, die studiert haben. Also hätten sie das für mich auch ganz gerne, glaube ich, gesehen. Ja. Einfach, weil das nun mal irgendwie für sie ein sicherer Weg war, auch eben gerade nach der Wende. Sie konnten sehr schnell Arbeit finden, beide. Das war ja bei vielen Familien überhaupt nicht der Fall. Und sie wünschten sich, glaube ich, für uns Sicherheit. Und da hatte ich sicherlich den steinigeren Weg, als das mein Bruder, der 4 Jahre später ja dann sozusagen fertig war mit der Schule. Aber sehr konfliktreich erinnere ich das nicht.
Ja.
Ja.
Du hast von dir selber gesagt, dass du sehr sicherheitsorientiert bist, auch ein sehr schönes Wort, habe ich mal in einem Interview mit dir gelesen.
Da muss ich gelogen haben. Ich habe gestern einen Talkshow-Ausschnitt von Lars Eidinger geguckt, wo dann Jürgen Vogel ihm Tipps gibt, wie er vielleicht besser durch solche Interviewsituationen durchkommt, weil er meinte dann, er geht eigentlich gar nicht gerne in Talkshows und egal, wie komme ich da jetzt drauf?
Man erzählt, genau, immer, man erzählt doch lieber, wahnsinnig viel.
Ja, man erzählt wahnsinnig viel, und aber mit diesem sicherheitsorientiert. Das stimmt schon, das ist so, ja, ich bin schon, also wenn es mal länger kein interessantes Jobangebot kriegt und so, dann denke ich sofort, ich muss mir was ganz Sicheres wieder, ich muss wieder sofort irgendwie raus aus der Branche, es ist ja gar nichts mehr. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel über ein Jahr nicht gearbeitet und finde das gerade überhaupt nicht schlimm, kann das ganz doll genießen, und am Anfang fand ich es super zäh und jetzt macht es mich frei. Also vielleicht nimmt das auch ein bisschen ab mit dem Alter, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, das glaube ich auch. Also ja, ich glaube es auch. Ich glaube, man wird gelassener einfach im Alter. Man ist irgendwie, man kriegt ein größeres Laissez-faire.
Vielleicht. Ja. Wie alt bist du denn geworden?
47.
47, ja, okay. Weil ich glaube, ich habe dich nie persönlich in Köln getroffen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber ich habe dich einmal in München auf einer Party gesehen.
Auf was für einer Party denn?
Auf einer HFF-Party oder so.
Ja, ja,
da
stimmt,
saß du
ja
sehr, relativ wasted in der Ecke.
Was? Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen.
Ich dachte, ich guck mal, da ist der Nils Buckelberg. Krass. Ja.
Ja, ja, da habe ich ja 2003 studiert, 4 Jahre lang.
Ja. Ja. Aber deswegen sind wir, du bist nicht mehr im Filmbranche.
Nicht mehr, nee, nicht mehr so, jetzt bin ich hauptsächlich in der Podcast-Branche, aber ich liebäugle gerade wieder damit. Da,
schön.
Ich schreibe gerade wieder auch viel und treffe mich irgendwie mit ProduzentInnen und rede erstmal so über Dinge und guck mal, ob da, steck so meine Fühler aus und guck mal, ob ich da wieder rein will.
Also alles ohne Druck.
Genau.
Ja.
Das ist eigentlich das Schöne. Das ist ja, wenn man in so einer luxuriösen Position ist, dass man es nicht machen muss, aber machen will, dann ist eigentlich das Beste.
Das ist das Allerbeste.
Ja.
So, diese Erfahrung habe ich wirklich auch gemacht jetzt so. Ich weiß auch, dass ich 2024 was drehen werde. So. Das ist vielleicht auch,
das ist natürlich auch eine Sicherheit, ja, klar.
Da kommt dann irgendwas und deswegen kann ich jetzt Sachen machen, die ich auch spannend finde.
Ja. Also worauf ich natürlich auch ein bisschen hinaus will, ist die abgeschlossene Psychologie, das abgeschlossene Psychologiestudium, was ja tatsächlich erstaunlich ist, weil du es ja parallel zum Spielen dann auch durchgezogen hast. Das ist ja das, und du hast ja sogar mit sehr gut abgeschlossen, so wie ich das gelesen habe. Das ist ja schon, ich meine, so ein Psychologiestudium erfordert ja auch einiges an Arbeit und Vorlesung und Text und Arbeit am Text und so weiter und so fort. Das ist ja schon sehr zeitintensiv, dabei noch drehen und das dann durchzuziehen, das ist irgendwie, da muss man es wirklich wollen.
Ich wollte es auch gerne, kurz vorm Abschluss wollte ich es dann aber doch hinschmeißen, vor lauter Stress. Aber Es war aber auch die Zeit, wo man noch Diplom studiert hat. Das heißt, es gab wenig Seminare mit Anwesenheitspflicht.
Also vor dem Bachelor noch.
Vor dem Bachelor war das noch, genau. Und es war klar, du musst am Ende die gleichen Prüfungen ablegen. Wie du da hinkommst, wie du den Stoff dir reinbimmst, das ist vollkommen gleich für alle. Aber eben, ich war oft auch nicht da, das muss man schon sagen. Ich habe mich gut vernetzt. Und die Clique, die ich damals hatte, die ist auch immer noch. Also wir fahren auch miteinander immer noch einmal im Jahr weg und wir sehen uns viel.
Worüber hast du deine Diplomarbeit geschrieben?
Über die Lebenskrise um die 30.
Aha. Das ist ja jetzt, das finde ich ja interessant. Was hast du denn darüber rausgefunden?
Lebenskrise um die 30, die Quarterlife-Crisis als Phänomen unserer Zeit.
Oh, jetzt stimmt. Ist gerade auch wieder sehr angesagt, dieser Begriff, der Quarterlife-Crisis.
Ja?
Ich glaube, weil jetzt so eine Generation um die 30 ist, jetzt gerade die so diesen ganzen Müll der letzten Jahre irgendwie verarbeiten müssen und so. Deswegen ist die gerade wieder groß in aller Munde.
Ja, kann gerne mal zur Verfügung stellen, mein Meisterwerk. Ich wollte gerne eine Diplomarbeit schreiben. Und das Ding beim Psychologiestudium ist ja, dass du viel Statistik hast. Mhm. Das hatte ich komplett überfordert. Und wenn ich nicht meine tollen Kommilitonen im ersten und zweiten Semester gehabt habe, die mich da irgendwie durchgeschleift haben, ich weiß nicht wie, weil es ist so viel Mathe.
Ja, klar.
Das wollte ich unbedingt vermeiden in der Diplomarbeit. Und ich habe dann über einen Professor der kritischen Psychologie, die es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gibt am Lehrstuhl bei der FU, die Möglichkeit gehabt, halt einfach eine Literaturrecherche Diplomarbeit zu machen. Ich habe Bücher gelesen von Rocco Schamoni, Sarah Kuttner, Menge Exemplar zum Beispiel und so, lauter solche Sachen, aber auch Ingeborg Bachmann. Also ich habe einfach viel Literatur studiert und immer geguckt, wo es was zu haben hinsichtlich Lebenskrise.
Hast du denn bei Rocco Schamoni Dorfpunks oder dieses?
Hat doch mal Sternstunden der Bedeutungslosigkeit.
Stimmt, das war ein sehr schönes Buch.
Ja, das ist ein super Buch. Und ja, das war meine Diplomarbeit.
Kritische Psychologie, das ist dann also sozusagen die Psychologie, die eben sich nicht auf Statistiken beruft, sondern die sozusagen versucht.
Die Kernaussage der kritischen Psychologie ist, dass Menschen im Plural existieren, aber nicht im Durchschnitt.
Oh, ja. Das ist ein schöner Satz.
I love it.
Ja.
Und mein Professor Moritz Markert, liebe Grüße, ich weiß nicht.
Wo er ist?
Er ist auf jeden Fall in Rente.
Ja.
Der hat einfach unfassbar tolle Seminare geleitet und sich sehr stark gegen diese immer, also Psychologie kämpft ja permanent darum, irgendwie wissenschaftlich anerkannt zu werden. Und das ist sicherlich auch nachvollziehbar, aber tatsächlich ist es ja so, dass du psychische Krankheiten, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, du kannst es nicht kategorisieren, du kannst da nicht Schema F anwenden und du kannst nicht von vornherein sagen, die Person braucht so und so viel Stunden Therapie bei diesem und jenem Krankheitsbild. So, das ist einfach nicht möglich. Das wollen die Krankenkassen aber unbedingt und auch der Gesundheitsminister, der Spahn wollte das ja vor allem.
Ja. Der wollte viele sehr gute Sachen.
Und der Moritz Markert war eine der letzten Instanzen der Psychologie, die sich dagegen gestellt haben.
Ja, verstehe.
Ja.
Das ist wahnsinnig faszinierend, ganz interessantes Fach auch. Und weil das ist ja eigentlich, im Grunde genommen wirkt das ja wie die Art von Psychologie, an die man klischeemäßig denkt, wenn man überlegt, Psychologie zu studieren. Also die meisten werden wie du überrascht davon, dass es viel Statistik, Gewälze ist und so weiter und so fort. Und diese so über die Sinnhaftigkeit von Psychologie und von dem Individuum nachzudenken und zu philosophieren im weitesten Sinne, das ist ja eigentlich das, was sich, glaube ich, viele unter Psychologie vorstellen, wenn sie das anfangen zu studieren.
Ja, auch die ganze Traumdeutung, Psychoanalyse, das habe ich schmerzlich vermisst.
Ja.
Da gab es noch ein paar ältere Kollegen, die das unterrichtet haben, aber es waren erstaunlich wenige.
Freud war quasi gar kein Thema mehr.
Es gab ein Traumdeutungsseminar und es war auch ganz schnell wieder vorbei, tatsächlich. Und man kann ja Freud sehr, sehr kritisch sehen, aber ich hätte mich gerne mit ihm wenigstens
als befasst. Als Begründer der modernen Psychoanalyse.
Absolut.
Das ist ja ein Thema.
Da hast du wirklich nichts finden können. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, würde mich interessieren. Ich weiß nur, dass die Psychologiebücher viel, viel dünner geworden sind. Und natürlich, weil das Studium ist ja auch viel kürzer. Ne?
Man sagt aber auch, dass Schüler und Studenten auch weniger sinnerfassend lesen können. Also dass quasi Texte auch in Schulen und so weiter und fort kürzer geworden sind, weil die Aufmerksamkeitsspanne und die Möglichkeit, lange Texte zu erfassen, abgenommen hat.
Ja, das hatte aber eben dann zur Folge, dass Leute mit 17, wenn sie sogar schon mit 17 ihr Abi machen oder mit 18 dann mit 23 mit dem Studium fertig sind und dann Psychotherapeuten werden wollen. Es führt einfach dadurch, dass alle viel, viel jünger werden in diesem Studium und bei den Abschlüssen auch. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Wenn du nicht einmal richtig durch die Hölle gegangen bist in deinem Leben, kannst du, finde ich, jetzt nicht mit der Psychotherapeutenausbildung anfangen.
Ja.
Also ist mein Rat, dreht noch mal ein paar Runden nach dem Abi vielleicht.
Hast du jemals damit geliebäugelt, als Psychologin oder als Psychotherapeutin zu arbeiten? Es gab mal ein Interview, wo du gesagt hast, ja, ich überlege da gerade was, ein paar Jahre her. wo ich dann überlegt habe, was hat sie denn, hat sie jetzt überlegt, ob sie vielleicht, weiß ich nicht, Familienaufstellung macht oder sowas. Also so das Interesse daran oder damit zu arbeiten ist doch, also irgendwie, man will sowas doch nicht rumliegen haben, das beschäftigt einen doch und man will doch damit irgendwie was machen. So.
Ich bin ja auch wirklich umgeben von vielen Psychologen und Psychotherapeuten. Mein Mann ist Psychotherapeut. Ja.
Dann kann sich mit dem immer austauschen auch.
Ja, das ist schön und scheiße zugleich.
Ich hätte das anders gemacht.
Naja, er hat natürlich, das habe ich nicht, ich habe eben diese therapeutische Ausbildung nicht, die ist ja nochmal sehr lange und sehr, sehr teuer und geht richtig nochmal ans Eingemachte. Das habe ich nicht. Mhm. Und ich habe auch für mich beschlossen, dass das nicht mehr stattfinden wird in meinem Leben, weil die Verbindlichkeit, die du herstellen musst als Therapeut, eben wirklich auch Woche für Woche für Patienten da sein zu können, denen es wirklich schlecht geht, das könnte ich nicht leisten mit dem anderen Beruf. Und dafür liebe ich den anderen Beruf zu sehr.
Ja.
Aber es gibt natürlich andere Sachen, die ich machen könnte. Und eine habe ich angefangen, aber noch nicht fertig gemacht, das ist die paartherapeutische Ausbildung.
Ah, verstehe.
Aus Interesse. Ich habe auch ein paar Paare gesehen und jetzt gerade nicht. Und das macht mir aber Spaß, ja. Das ist wahnsinnig interessant und bringt mich schon auch an Grenzen. Weil es sind ja dann zwei, die vor dir sitzen, ne?
Ja, dann klar.
Oh.
Aber ist das dann auch etwas, also ich denke mir immer, wenn man irgendjemand sagt, dass man Psychologin oder Diplompsychologin ist oder Psychologie studiert hat oder so, dass dann jeder immer sofort so, oh, dann muss ich aber aufpassen, was ich sage und so, dass das immer so.
Ja, entweder sie hören auf zu reden oder sie erzählen mir komplett die Lebensgeschichte runter. Das ist aber, meine Schwester ist zum Beispiel Juristin, die hat wieder, ne?
Braucht, wenn die Leute Rechtsrat brauchen,
sagen die, die Dermatologin, die wird dann permanent irgendwie zu Botox und Co. Also es gibt ja immer diese Sachen, aber bei Psychologie ist es natürlich.
Ja, aber bei SchauspielerInnen sagt man zum Beispiel nicht, ja, spiel mir doch mal was vor, dann sagen die Leute nicht.
Die meisten sagen, ich habe ja gar keinen Fernseher. Entschuldigung.
Stimmt, das ist auch mal ein sehr guter Spruch.
Woher könnte ich sie denn kennen?
Ja.
Und dann bist du in der bescheuerten Situation, dass du irgendwie denen erzählen musst, wo du mitgespielt hast, wo sie, dass sie eventuell geschaut haben.
Ja, das finde ich auch
einigermaßen undankbar.
Das finde ich auch mal beknackt.
Ein undankbarer Moment.
Ich finde es auch immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, kenn dich irgendwoher, und dann erwarten, dass ich es ihnen sage, sag ich immer, ja, woher denn? Und dann sagen, ja, irgendwo, ich so, ja, sag doch. Und dann warte ich immer, dann überlegen die und sagen, die beim Fernsehen. Ich so, ja, und? Und dann, und wenn sie nicht drauf kommen, haben sie halt Pech gehabt, weil die haben mich ja angesprochen. Also ich bin auch immer nett dabei, ne? Ich finde das auch witzig, aber ich muss ja nicht erkannt werden sozusagen.
Nee, aber zum Beispiel mein Mann findet das dann wahnsinnig arrogant, wenn ich dann irgendwie nicht Bock habe, dann meinen Lebenslauf runterzubeten.
Das sind diese Psychotherapeuten, dieses Riesenverständnis für alle und so, das, so geht das nicht.
Ja.
Aber ist das, wenn du sagst, dass du dich so in Paartherapie weiterbildest, ist das was du damit nach Hause nimmst und mit deinem Mann auch besprichst?
Ja,
also sozusagen auch aktiv anwendest?
Ja, da reden wir schon manchmal drüber.
Du hast nämlich auch mal, ich habe mal ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, ihr fetzt euch auch mal richtig ordentlich und ihr streitet euch auch mal ordentlich und dann, das gehört irgendwie auch dazu und so.
Ja, ich habe mir immer einen Partner gewünscht, mit dem ich mich so doll fetzen kann wie mit meinem Bruder, und dann ist es aber auch vorbei. So.
Ja.
Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Ah, verstehe.
Das ist auch mal besser, auch mal schlechter, aber meistens gehen wir versöhnt ins Bett.
Was findest du wichtig an Streit? Weil ich zum Beispiel kann das gar nicht, ich kann gar nicht streiten. Das ist Horror.
Was finde ich wichtig an Streit? Ich glaube, ich bin eine einigermaßen strenge Person, also mit mir besonders, aber auch mit den Menschen um mich rum, auch mit meinen Kindern. Ich entschuldige mich aber auch häufig dafür, und ich kann dann oft nichts sagen. Und mein Mann ist, glaube ich, dann auch eher wie du immer gewesen und kann es aber mittlerweile, ich weiß nicht, wenn er das hört, keine Ahnung, was er dazu sagen wird, aber er hat auch mehr Gefallen dran gefunden, glaube ich, sich zu streiten. Ich weiß nicht, was finde ich daran gut. Es ist mir schon wichtig, mich meinem Partner zuzumuten in meinen Befindlichkeiten. Das habe ich auch sehr irgendwie für mich so beschlossen, auch in Abgrenzung zu einem sehr harmoniebedürftigen Elternhaus so, also erstmal mütterlicherseits vor allem. Ich wollte immer so, ich will wissen, wie es eigentlich meiner Mutter geht, und sie hat das oft auch sehr beschützt vor uns. Oder um uns zu schützen vor allem. Also ich will ja da gar nichts vorwerfen, aber ich fand das immer wichtig,
das Gegenteil seiner Eltern sozusagen,
mit meinem Vater habe ich mich schon immer sehr gut gefetzt. So. Also ich kann mit einem guten Streit kann ich gar nicht richtig viel anfangen. Ich fetze mich auch wirklich gerne mit meinen Geschwistern. Und ich bin auch wirklich froh, wenn es dann wieder vorbei ist. Ja.
Aber vielleicht ist es ja auch das, vielleicht ist ja der Gefallen daran, an dem Moment, wo es wieder vorbei ist, der dich so gerne streiten lässt.
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Ich habe mal in so einem Buch so ein Beziehungsbuch gelesen, das hat so eine Frau über ihre Beziehung mit ihrer Frau geschrieben und hat dann gesagt, wenn sie streiten, dann sagen sie nach 20 Minuten, jeder geht jetzt getrennte Wege, also nach ziemlich exakt 20 Minuten, weil sie gemerkt haben, dass sich ab dann alles wiederholt in einem Streit, beziehungsweise auch alte Sachen ausgepackt werden und man sich nur noch verletzen will und so und auch so. Deswegen nach 20 Minuten auseinandergehen für eine Stunde oder auch länger und dann wieder zusammenkommen und dann in Ruhe lösen, was auch immer das Problem war. Das fand ich einen wahnsinnig schlauen Rat.
Ja, das ist super schlau. Ja. Bei uns dauert es nie 20 Minuten. Es ist viel schneller am Peak, es ist viel schneller eskaliert.
Ja gut, dann macht ihr bitte 2 Minuten.
Nein, aber es ist natürlich schon so, das ist super schlau von der Frau. Und was ja in der Paartherapie wirklich, wenn man Leute da in der Paartherapie sitzen hat, macht das schon Sinn, auch immer zu unterbrechen und zu sagen, also sie können jetzt hier für viel Geld das wiederholen, was sie zu Hause die ganze Zeit machen, aber sie können auch versuchen, da mal eine neue Dynamik reinzubringen. Und das ist dann immer so, das klickt dann schon bei den Leuten, dass sie halt keinen Bock haben jetzt hier für, weiß nicht, was jetzt der Stundensatz ist, aber es kostet ja mindestens 150 Euro oder so, jetzt zumindest in Berlin, dass du kannst jetzt immer weiter dich da so reinschwurbeln und dann sind aber auch 40 Minuten gleich rum und dann hat keiner irgendwie gewonnen. So. Ja. Und dann hören die schon besser zu und lassen sich ein.
Ich finde, Paartherapie ist ja auch faszinierend, weil ich habe immer das Gefühl, dass ja die jeweiligen TherapeutInnen bei so einer Paartherapie dann so ein bisschen sind, so wie das Kind zwischen so ein Paar, dass die so auseinanderhalten muss, weil die so aufeinander los. Also ist denn so Paartherapie, ich weiß nicht, hast du jetzt schon mit echten, also ich stelle mir das auch vor, wenn man das lernt, dass man erstmal für so Spielpaaren sozusagen.
Das hatten wir auch in der Ausbildung, doch, aber ich hatte tatsächlich schon einige Paare auch.
Und ist das aber dann nicht so, dass sozusagen, wenn ein Paar so weit ist, dass sie sagen, komm, wir gehen in Therapie, dann sind die doch an einem Punkt, wo die sich auch in der Therapie, also in meiner Vorstellung jetzt, ne, ist jetzt wirklich nur Klischee-Gedanken von mir, nur noch sozusagen versuchen, sich so gut wie möglich zu verletzen.
Die gibt's.
Ja.
Es gibt aber auch Paare, die nach vielen Jahren gar nicht mehr überhaupt ins Gespräch kommen. Ja. Also da ist viel Wut und Aggression, aber die spielt sich verbal nicht ab. Es gibt oft Paare, wo der eine Teil gar nichts mehr sagt und der andere die ganze Zeit redet. Also man kann das nicht pauschal sagen, tatsächlich. Okay. Und das, was du jetzt sagst, sind ja dann oft hochstrittige Paare. Mhm.
So nennt man das, oder was?
Hochstrittige Paare, ja. Also wo es wirklich dann auch wirklich böse wird. Mhm. Mit solchen hatte ich noch nichts zu tun.
Ja. Mhm. Hochstrittig, auch wieder ein gutes Wort gelernt.
Hochstrittig, ja.
Soweit unser Ausflug in die Psychologie. Ich finde das einfach sehr beeindruckend, da dieses Studium abgeschlossen zu haben. Und ich finde, das ist natürlich ein super aufregendes Thema. Zurück aber zu deinem Zweitberuf, der Schauspielerei.
Ja.
Nachdem du Verbotene Liebe gemacht hast, also du hast ja auch, ich glaube, du hast auch mal erzählt, dass du dann danach auch eigentlich ziemlich schnell wieder aus Köln weg bist, weil das da war jetzt doch nicht so dein Place to be irgendwie. Und wie ist der nächste Schritt geschehen? Also wie gesagt, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, du hast ja wirklich einen beeindruckenden Track Record, sowohl an Produktion als auch an der Unterschiedlichkeit der Rollen und auch sehr früh Hauptrollen gespielt. Wie schafft man den Absprung von der Soap im Grunde genommen, ist die unterliegende Frage.
Also es war natürlich auch noch immer noch eine Zeit, wo eben diese ganze sozialen Medien und so noch nicht so richtig am Start waren. Ich meine, es gab Mein Gesicht auf Tassen und auf T-Shirts, das weiß ich schon. Aber es war irgendwie auch mit einem Jahr, dass ich nur da war. Die hätten auch gerne gewollt, dass ich länger bleibe. Nur sie haben die Option nicht gezogen für die Verlängerung des Vertrages. Das haben sie versäumt. Das hat mein schlauer Sonnenblumen berockter Agent.
Der war dann auch dein Agent, oder?
Der war dann mein Agent, okay. Der hat das geschnallt und hat mich dann da rausgezogen, weil es war eben die Zeit, wo wahnsinnig viele Teenie-Filme gedreht wurden. So Crazy war ja so ein super Erfolg. Mhm. Und dann kamen auch so von den privaten Sendern so sehr viele Teenie-Filme. Und das hat ja irgendwie, da dachte er so, versuche ich sie mal unterzubringen. Und das hat eben geklappt. Also ja, ich habe dann im Kölner Tatort ja die Rolle vom Dietmar Bär gespielt. Ja. Über viele Jahre auch immer mal wieder so. Und das war so mein Eintritt dann in die Branche und das ging irgendwie ausgesprochen nahtlos, hat mich manchmal auch überfordert, weil es dann auch so ging, so zwischen Köln und Berlin immer hin und her und so, es war wirklich viel los, so, aber natürlich auch toll. Wie man das schafft, kann ich jetzt für heute nicht sagen. Ja. Damals hat es funktioniert und es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun gehabt, dass ich nicht zu lange da war.
Ja. Ich meine, so eine Karriere ist ja sowieso immer so eine Art Einzelschicksal. Also das lässt sich ja sowieso immer sehr schwer auf andere anwenden. Du hast mal erzählt, eine der ersten Rollen, die wirklich wichtig für dich waren, war dann diese Komödie mit der Frau in Bitterfeld. Ich habe gerade
die Schönste aus Bitterfeld.
Die Schönste aus Bitterfeld.
Ja, ja, das war total schön für mich, ja, weil ich konnte meinen Heimatdialekt sprechen,
ja,
und halt ungeschminkt mit einer dicken Brille, mit einer mega hässlichen Frisur,
ja,
richtig abziehen so. Mit an der Seite von Astrid Meyerfeld zum Beispiel, eine tolle Volksbühnenschauspielerin und so. Da habe ich erstmal begriffen, was Schauspiel alles noch so sein kann. Ja. Ja, und da ist sicherlich auch, da war nicht jede Szene rund wie ein Buslenker, ja, aber ja, es hat Spaß gemacht. Und ich habe da viele Props für bekommen und habe eben auch gerade dadurch vielleicht so ein bisschen die Marke gesetzt, sodass ich eben nicht so die blonde, kleine, der blonde, kleine Soap-Engel, ja, sein möchte.
Ja.
So, und das haben die Leute gesehen und honoriert. So.
In einem älteren Interview, das ich gelesen habe, hast du gesagt, dass du ein bisschen für dich claims, dieses, das Mädchen mit der dicken Brille zu sein und dass das Verliebt in Berlin wahrscheinlich bei dir abgeguckt hat.
Habe ich das Style, da gesagt? Oder, ja. Nein, das glaube ich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so.
Das fand ich gut. Das war, aber da warst du, glaube ich, so Mitte 20 und da habe ich gedacht, ja, das ist, solche Interviews gibt man in dem Alter, da sagt man das.
Ja,
da behauptet man
große
das.
Fresse, ja.
Finde ich immer gut.
Mhm.
Immer ein bisschen, immer einen auf dicke Hose machen, das gehört irgendwie dazu.
Aber da muss ich in der Phase gewesen sein, wo ich anscheinend einen auf dicke Hose gemacht habe.
Da hast du auch, da hast du auch, das fand ich auch gut, da hast du nämlich auch erzählt, dass für dich so ein perfekter Tag mit einem Schlauchboot, mit Freunden irgendwie und einer Flasche Wodka und einem Zelt auf der Spree abzuhängen.
Mhm.
Das fand ich auch gut.
Ja.
Jetzt heute ist ja Basil Smash, nicht mehr eine Flasche Wodka, sondern Basil Smash dein Lieblingsdrink.
Ja, absolut. Ja. Woher weißt du, wo habe ich das denn schon wieder gesagt?
Das hast du in diesem Tresen-Podcast erzählt.
Ach ja.
Ich meine, da passt es natürlich auch hin, weil es am Tresen war. Und ein sehr schlechter Ton, muss man sagen, bei diesem Podcast. Aber hier ist das Gott sei Dank besser. Weil das Witzige war nämlich, das war auch so ein, also deswegen, so, ich versuche mich ja dir zu nähern sozusagen über Texte, die ich über dich lese und Interviews, die ich lese und so. Und ich fand das so cool, weil gerade in diesem Text mit diesem Schlauchboot war es nämlich so, dass der Interviewer so besonders cool sein wollte und dich dann, als ihr euch getroffen habt, zum Interview gefragt hat, welchen Wodka du willst, so, ob du einen haben willst. Das war wahrscheinlich nachmittags oder so. Und dann hast du gesagt, ich nehme Milchkaffee, weil ich will jetzt keinen Wodka. Und außerdem haben die meinen Lieblingswodka hier nicht. Und dann hat er gesagt, die hatten aber 6 verschiedene Wodkas im Angebot. Und da habe ich gedacht, da musst du echt einen super exklusiven Wodka-Geschmack damals gehabt haben.
Null. Wirklich, ich habe gar keine Ahnung von Wodka. Null.
Wie, ihr habt keinen Gorbatschow.
Ich weiß natürlich den polnischen, den Krasowska-Wodka, ja, den mochten wir eine Zeit lang super gerne, ja, aber das war auch so das war das Einzige, was ein bisschen teurer war vielleicht als der klassische.
Habe ich auch gelernt, du hast ja von deinem Bruder, hast du ja gelernt zu rauchen.
Ja, ach ja.
Obwohl er dein kleiner Bruder ist.
Mhm. Also die ersten Zigaretten, die ich geraucht habe, waren Mentholzigaretten von meiner Mutter, die ich natürlich hier abgezogen habe. Und ja, dann habe ich mich vor den Spiegel gesetzt.
Als Ärztin hat sie natürlich gesunde Mentholzigaretten geraucht.
Und dann habe ich mich vor den Spiegel gesetzt und habe so geguckt, wie das ist, wie man so cool raucht. Und der Albo, der raucht halt wirklich so richtig geil. Und ich finde das auch auf dem Plakat von diesem Brasch-Film, da hat er ja auch irgendwie so die Kippe im Mund. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. So. Er kann es einfach richtig gut.
Rauchst du noch? Oder?
So ein Partyraucher, ja, mal so ein, zwei, aber eigentlich nicht nehmen.
So Partyraucher wäre ich immer gern gewonnen. Ich habe früher so gerne geraucht. Also ich
auch.
Ich habe auch so viel geraucht. Ich habe so 2 Schachteln am Tag geraucht.
Nee, habe ich nicht.
Ich so gerne. Ich habe einfach morgens schon im Bett die erste Zigarette geraucht. Weil ich habe es geliebt zu rauchen. Und dann, ich habe ja eine Tochter und dann war die so 5 oder so, 5, 6, irgendwie so in der Ecke. Und dann hat sie gesagt, dass sie will, dass ich aufhöre zu rauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn du anfängst, fange ich auch wieder an. Und dann hat sie damals, als sie 6 war, zu mir gesagt, nee, Papa, das ist unfair. Und ich so, was?
Und, wie ist es aufgegangen, die Rechnung?
Ich glaube, sie raucht mittlerweile immer mal wieder und so, aber ich rauche seitdem nicht mehr.
Mhm.
Also schon sehr lange nicht mehr. Aber ich vermisse es immer noch. Ich denke immer noch so oft daran. Und immer auch, wenn ich Freunde da habe, die rauchen, jetzt soll ich auf den Balkon gehen, nee, rauch hier in der Wohnung und so, weil ich das immer so gerne rieche und so. Ich habe das einfach immer gerne.
Ja.
Ich habe einfach immer gerne geraucht.
Ja.
Es ist sehr, sehr ungesund, man soll es nicht machen, aber es war eine schöne Zeit.
Es war eine schöne Zeit.
Ja. Jetzt hast du quasi die Soap hinter dir gelassen und hast irgendwie angefangen, auch mal besondere Rollen zu spielen. Hast im Tatort gespielt, hast irgendwie eine Grimme-Preis-Nominierung bekommen. Und dann kam ja quasi wirklich so auch so Blockbuster-Dinge, also sowas wie mit Otto, 7 Zwerge. Ja. Dann so 2 Ohrküken, Zeiten ändern dich, dieser Bushido-Film und so. Das waren ja alles so richtige High-Gloss-Riesenproduktionen, die irgendwie also das große Mainstream-Publikum bedient haben.
Mhm.
ist das dann auch nochmal ein Kulturschock, weil auch die Sets dann plötzlich viel größer werden und der Aufwand plötzlich viel größer wird und die Premieren größer werden und so weiter und so fort?
Ja und nein, es gibt natürlich auch High-End-Produktionen und riesige Sets, wo trotzdem die Stimmung blöd ist und man irgendwie eher davonlaufen möchte. Und dann wieder kleinere Fernsehproduktionen oder Hochschulfilme, wo es einfach super läuft, ne? Ja. Kann ich jetzt so nicht sagen. Natürlich ist es toll, wenn ein Film eine riesen Aufmerksamkeit bekommt, so eine fette Premiere und so. Das fand ich schon, also auch gerade die Arbeit mit Til Schweiger, wie er sein Team ins Boot holt und wie er mitreist, das hat mich schon extrem begeistert. Und das wünsche ich mir eigentlich von allen Filmemachern, dass die so ihr Team mit ins Boot holen, ohne jetzt die kürzlich vergangenen Ereignisse um Til Schweiger jetzt irgendwie in Schatten stellen zu wollen. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach unfassbar fett. So, also er hat ja nicht nur ein Warm-up und ein Bergfest und ein Abschlussfest gemacht, sondern er hat im Grunde jede Woche sein Team eingeladen und Ausschnitte gezeigt und ja, die Leute am Ball gehalten, weil es ja einfach sehr, sehr anstrengend ist. So. Mhm. Und das macht ihm so jetzt erstmal keiner nach.
War das so eine Phase, weil die auch alle sehr nah beieinander lagen, diese Produktion? Ach so, war das etwas, wo du gedacht hast, so geht das jetzt immer weiter? Oder war das eher so, dass du gedacht hast, es ist jetzt schon ein besonderer Run und jetzt guck mal, was als nächstes irgendwie ansteht?
Oh, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ne? Also wenn du so einmal in so einem Warner-Kreis drin bist, dann darfst du dann so ein paar Filme machen. Und wenn du dann aber sagst, der gefällt mir jetzt aber nicht, dann bist du dann auch relativ schnell wieder raus. So. Und das ist für mich eigentlich auch okay. Also ich versuche eigentlich schon einfach meine Rollen nach dem auszusuchen, ob ich damit was anfangen kann. Und das war jetzt so im Nachhinein nicht für mich so, dass ich sage, das ist dann irgendwann vorbei gewesen. Kino ist einfach gerade sehr schwer und fad auch, also sehr vorausschaubar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber zumindest in diesem Segment. Ja, ich hoffe, da kommt noch mal Spannenderes wieder, auch für mich. Und jetzt ist ja die Zeit der Miniserie einfach extrem stark gewesen. Na, also jetzt ist auch wieder vorbei. Mal gucken, was als nächstes kommt.
Aber das ist schon etwas, du hast jetzt nie so super strategisch deine Rollen gewählt. Also immer doch eher Bauchentscheidungen.
Doch, eher Bauch. Es gibt Castings, wo ich sage, scheiße, dass du da abgesagt hast. Ja. Du hast es einfach nicht gerafft, dass das so ein eigentlich echt ein geiles Ding wird. So zum Beispiel bei Fuck You Goethe, ganz ehrlich. Ich habe es null gefühlt, als ich die Casting-Einladung. Ich dachte so, nee, da komme ich nicht rein. Und dann wurde das einfach so ein witziger, lustiger Film. Also das, genau.
Man kann es ja nicht bereuen, wenn man es sich gefühlt hat.
Für irgendwas muss es ja gut gewesen sein, dass ich da nicht mitgespielt habe.
Genau.
Und das denke ich schon, dass man jetzt nicht so verzagen sollte, wenn da irgendwas nicht klappt.
Ja. Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, ist, wann du wie wo gelebt hast, weil du bist ja von Köln nach Berlin, hast ja dann auch in Berlin gearbeitet, studiert eben und das Ganze genutzt gemacht. Dann aber in diesem, wo ich auch diese Raucherinformation her habe, das Süddeutsche, bitte sagen Sie jetzt nichts, Interview mit deinem Bruder zusammen. Da stand dann drin, sie zieht jetzt von Jena nach Berlin. Und das war so 2012. Als hättest du da noch in Jena gelebt. Aber das war dann wahrscheinlich ein Fehler von dir.
Das war ein Fehler.
Ja, du warst einfach die ganze Zeit in Berlin.
Nö, da war ich auf jeden Fall in Berlin. Ja. Ist doch ganz klar.
Ja, eben. Super
weird. Ich bin einmal noch mal kurz von Köln nach Jena gezogen, weil ich noch keine Wohnung gefunden hatte in Berlin. Aber das war 2002 oder so. Ja. Also nicht 2012.
Ja, verstehe. Na, okay. Du lebst ja jetzt in Mecklenburg, also richtig am Land.
Richtig am Land.
Ja, im Dorf.
Im kleinen Dorf.
Ist das so diese typische Stadtflucht gewesen, wo alle sagen, irgendwie so, ja, ich muss jetzt einfach mal hier raus, ich brauche ein bisschen mehr Land, Luft, da habe ich jetzt hier irgendwie was Schönes an der Hand, da ziehe ich jetzt einfach hin oder gab es irgendwie noch andere Gründe dafür?
Nee, das ist einfach, also dieser Ort, wirklich explizit dieses kleine Dorf, dort haben wir jeden Sommer unseres Lebens Urlaub gemacht, seit ich 6 Jahre alt bin.
Ach so, mit deiner Familie schon?
Genau, meine Mutter hatte nicht viel Geld, war alleinerziehend so und da gab es eben so einen Bauernhof, wo so ein Pferdestall, Seitengebäude vermietet wurde und da sind wir wirklich jeden Sommer hingefahren. Wir wollten auch nirgendwo anders hin. Also es gab keine große Option so in der DDR, ne? Und haben da 3 Wochen pro Sommer mindestens verbracht. Damals hatte man ja noch 8 Wochen Sommerferien. Also wir waren wirklich viele, viele Zeit da und ich habe von Berlin auch, bin ich immer hingefahren im Sommer. Es ist ja nur eine Stunde mit dem Zug. Und ja, dann wurde das verkauft und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade größere Lebensentscheidungen getroffen, war schwanger und habe schon während der Schwangerschaft gedacht, ich sehe mich irgendwie nicht so als so eine Spielplatzmutti.
Stimmt, du hast auch mal gesagt, du willst nicht so eine Kreuzbergmutti sein.
Ja, das hat mich alles ein bisschen abgeturnt. Ja. So, und ohne das, ich will das gar nicht.
Ja, klar. Ne? Ja,
aber ich habe mich irgendwie dann, ich habe auch immer eine große Sehnsucht nach Ruhe und Land gehabt. So. Und dann war das ein sehr, sehr günstiges, kleines Häuschen, was wir da gekauft haben. Jetzt ist das alles viel, viel teurer geworden. Damals war es noch echt billig und dann konnten wir das irgendwie machen.
Ja. Aber ist das auch wieder, hat das auch wieder was mit dieser Sicherheitsorientiertheit zu tun, dass du an den Ort ziehst, den du einfach seit 35 Jahren kennst? Also weil ich bin in der Kleinstadt zwischen Köln und Bonn groß geworden. Ich muss da jetzt nicht mehr hinziehen.
Ja, verstehe ich. Ich weiß es nicht. Ja doch, es ist für mich doch ich habe mich in Berlin nie wirklich zu Hause gefühlt. Ja,
interessant. Aber wie lange warst du hier? 20 Jahre? 15 Jahre?
15 Jahre, ja. Und dort aber schon. Und ich will die Großstadt auch nicht missen. Wenn ich ja 2 Wochen am Stück bin, fällt mir die Decke auf den Kopf und ich muss ganz dringend in die Stadt und halt zum Beispiel mal ein Matcha-Latte probieren oder was. Ja. Und meine Leute auch sehen. Aber ich muss hier nicht mehr leben, so jeden Tag. Ob das für immer so bleibt, keine Ahnung.
Ja, klar.
Ist ja auch viel Land und viel, was einen irgendwie quasi täglich anschreit, muss mich erledigen. Ich roste, ich bin verbeult und so. Aber ich mag es sehr.
Ich finde das interessant, weil du hättest ja überall hingehen können, aber dass du dich dann für diesen Ort entschieden hast, finde ich so überraschend. Finde
ich
so ungewöhnlich.
Ich irgendwie nicht.
Das ist auch, glaube ich, ein bisschen wichtiger in dem Fall. Ja. Deswegen.
Also nee, also und ich hätte nicht überall hingehen können. Das ist, weil ich eben gemerkt habe, in so einer Großstadt bin ich gerne mal am Stück und ich habe vor 1,5 Jahren in Brüssel gedreht. Ich habe diese Stadt so gefeiert und geliebt und war so glücklich da. Ja, ich liebe die Großstadt, aber ich muss da nicht jeden Tag leben. Ich muss da nicht meinen Lebensmittelpunkt haben.
Du hast mal von dem Traum erzählt, mal alleine nach Kopenhagen zu fahren und da alleine durch die Straßen zu tigern und die Stadt zu erforschen und in Ruhe machen zu können, was du willst. Hast du das mittlerweile gemacht?
Ja.
Und war es so gut, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, war super. Ja. Richtig, richtig gut. Ja. Ich war nicht ganz alleine da. Ich war zu zweit, aber es war wunderschön.
Cool. Ich habe so das Gefühl, das ist so lustig, weil ich habe früher immer gesagt, ich reise nicht gerne. Also es ist auch so, hat der Kölsch ja auch sehr schwer an sich irgendwie gar nicht so aus der Stadt weg zu wollen und so. Und ich habe früher immer gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Da habe ich mal so Ende der 90er eine Sendung gemacht, für die ich andauernd reisen musste, jedes Wochenende irgendwie so woanders hin. Ich fand es dann aber natürlich super, also so Hawaii auch und sowas. Ne?
Ach so.
So solche Sachen, das habe ich dann doch gerne gemacht. Dann danach wieder gar nicht. Und jetzt merke ich es wieder, dass ich jetzt wieder so total Bock habe irgendwie. Und auch so ein bisschen so ein, es ist nicht ganz FOMO, aber so ein leichtes Gefühl habe von, es gibt noch so viele Orte, an die ich eigentlich noch reisen will. Ich muss mich jetzt mal so langsam ranhalten.
Ja, ich auch.
Irgendwie so mit der Ende 40.
Ja, irgendwie. Ich möchte einfach noch viel, viel mehr sehen, als ich schon getan habe. Tatsächlich, ja.
Was ist der schönste Ort der Welt, oder welchen Ort auf der Welt fandst du bisher am schönsten, wo du warst?
Ich tue mich total schwer mit Superlativen tatsächlich.
Okay, verstehe. Aber welchen Ort fandst du sehr schön?
Ich mochte wahnsinnig gerne Slowenien.
Naja.
Und das ist auch noch so eine ganz große Sehnsucht von mir, so die Balkanländer noch mehr zu checken. Albanien möchte ich unbedingt mal hin.
Gehe ich auch mal hin.
Slowenien hat mich total umgehauen. Ich war so, was in Slowenien, was willst du denn da? Und dann waren wir da und es war einfach unfassbar schön. Es ist ein total progressives Land.
Ja.
Also wenn wir Müll in 3 Sachen trennen, die haben noch 2 extra Bins dazu. Okay. Die haben in Ljubljana, der Hauptstadt, schon der komplette Innenstadtverkehr ist, du darfst nicht mehr parken in der Innenstadt. Es gibt nur noch so kleine Hop-on, Hop-off Shuttle-Taxis, mit denen alle kostenlos fahren können. Und die Natur ist einfach ein Kracher. Ja. Ne? Und es ist so klein und hutzelig da. Ja. Also kann ich total empfehlen. Ich mochte auch meine Zeit in Israel sehr.
Ja.
Deswegen bin ich da auch gerade sehr im Herzen.
Mhm.
Ich habe da so 2,5 Monate gelebt, dafür auch einen Dreh. Auch wenn ich es da wahnsinnig komplex und schwierig fand. Aber wo ich überhaupt noch gar nie war, war Amerika. Weder Nord noch Süd, noch nie.
Ach, so lustig.
Das fehlt noch auf meiner Liste.
Ich habe Asien noch gar nicht bereist. Also so Tokio, klar, Japan, riesengroßer Wunsch irgendwie mal. Aber auch so Vietnam finde ich mal ganz spannend und interessant, da mal hinzufahren. Das kenne ich auch alles noch gar nicht. So da auf der Seite, ich bin einfach noch nie nach rechts geflogen. Ich bin immer nur nach links geflogen.
Ach.
Aber da habe ich noch nichts entdeckt.
Vielleicht musst du dir das mal zum Geburtstag wünschen oder so.
Ja.
Geburtstags.
Wenn ich 50 wäre, 3 Jahre mit 50 wäre, dann kommt die große Asien-Kutsche.
Ja.
Wie gesagt, ich finde das ja deswegen so interessant, wenn man sich deine Filmografie anguckt. Wir hatten jetzt gerade die Warner Years sozusagen, wie es auch bei so Bands immer heißt. davor dann irgendwie so Soap und Comedy-Sachen, die Einstiege und so. Und dann kommen wir jetzt quasi in die Serious German Arthouse Years. Also nicht nur Arthouse, aber so diese, die etwas ernsteren und größeren Rollen, wie Katharina Luther zum Beispiel, wo es ja so, wo es auch schauspielerisch so ein bisschen mehr ans Eingemachte geht. Mhm. Fandst du das so eine logische Entwicklung? Also, dass man quasi, wenn man so älter wird und reifer wird, dass man dann auch die älteren und reiferen Rollen kriegt, für die es ein bisschen mehr erfordert? Oder war das einfach Zufall, dass sich das dann dahin entwickelt hat?
Kann ich gerne nicht sagen, so richtig, aber ich weiß, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis ich wirklich aus diesem Blonde and Nice Girl Next Door Ding raus war.
Yeah.
Es gab mal so eine total beknackte Journalistenfrage, die gesagt hat, der hat mich gefragt, Sie haben die Freundin von Bushido gespielt, jetzt spielen Sie die Frau von Martin Luther, was soll da noch kommen?
Ja, also, oh, absolut. Mann, also das, die Frage hätte ich als nächstes am Zettel gehabt. Erstaunlich, dass die jetzt schon gestellt wurde.
Ja, Frau Schupp, was soll da noch kommen? Eva Braun oder was? Also ich konnte einfach nur noch lachen. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, wie das bei Katharina Luther es definitiv nicht so ist, dass ich die Frau von spiele, sondern dass er meinen Mann spielt und ich bin der Lead so. Und es hat mich sehr genervt, dass ich viel die Freundin von gespielt habe, tatsächlich. Mhm. Und dass Frauen und Mädchenfiguren, Figuren von jungen Frauen, Studentinnen oft erzählt wurden, und da war ich nicht alleine, als identitätsstiftendes Anhängsel.
Ja.
Und die Jungs hatten so die großen Dinger zu spielen. So. Und das hat mich maximal genervt. Und ich bin froh, dass es da jetzt einen großen Fokus drauf gibt. Da ist immer noch total Luft nach oben, finde ich. Aber ja, es kommt schon vielleicht mit dem Alter, dass einem mehr zugetraut wird oder so. Es gibt aber auch fantastische Rollen für junge Frauen, nur die habe ich nicht gespielt.
Ja.
Erstmal.
Da war es einfach, das war noch zu früh.
Musste ich mir irgendwie erarbeiten anders, musste ich irgendwie anders mir ranschaffen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, so in meiner Laufbahn, weil ich zu einem Ja gesagt habe. Ich habe schon auch echt viel abgesagt. Da habe ich eine Agentin, die das gut mit mir selektiert hat. So.
Also ist nicht mehr der Mann mit dem Rock.
Nein, den Mann mit dem Rock, den habe ich irgendwann verlassen, aber in großer Liebe und Verehrung.
Ja,
ja.
Ja, das hört man auch, also du sprichst auch wirklich in den höchsten Tönen über den, das war dann nicht mehr so ganz dein Jam.
Nee, das war, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss irgendwie in eine seriösere, größere Agentur, die ein anderes Standing hat und so. Das habe ich dann auch geschafft, zum Glück.
Das ist ja auch für SchauspielerInnen immer sehr aufregend, eine Agentur zu finden, die einen vertritt, weil das auch unter Umständen sehr entscheidend für das sein kann, was man angeboten kriegt.
Absolut, ja. Und ich habe das bisher nur einmal gemacht und ich hoffe, ich muss es gar nicht mehr machen, weil das mich schon sehr aufgerieben hat, ja.
Also ich glaube, wenige Leute können sich das vorstellen, wie das so funktioniert, aber man ist ja als Schauspieler oder als Schauspielerin, also man muss ja fast bewerben bei Agenturen, wenn man halt, also es gibt halt so, sagen wir mal, so ein Set von 10 großen Agenturen in Deutschland und wenn man da rein will, das ist in den seltensten Fällen, dass die auf einen zukommen, sondern man muss da so ein bisschen Klinken putzen.
Ja, 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 und das habe ich, hatte aber 2, 3 Fürsprecher sozusagen und so hat das dann auch geklappt, ich musste trotzdem 3, 4 Mal da anpanzen, aber ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich das geschafft habe.
Ja. Was ich mich frage, auch wenn man jetzt so die letzten Sachen sieht, du hast dann auch diese, zum Beispiel den Bayerischen Fernsehpreis, ich sage mal fast Bayerischer Filmpreis, Bayerischer Fernsehpreis für Das Geheimnis des Totenwaldes bekommen, so ein 3-teiliger Krimi. Hast du das Gefühl, dass man immer nur, dass deutsche Schauspieler und deutsche Schauspielerinnen immer nur quasi eine Schublade spielen dürfen oder bedienen dürfen, also jetzt so das ernste Fach, dann kriegt man aber kaum mehr Comedy-Rollen angeboten und umgekehrt, wenn man Comedy macht, kriegt man eigentlich gar nichts aus dem ernsten Fach angeboten und den anderen Sachen, die es auch noch darum rum gibt, also dass der deutsche Film und die deutschen Filmproduktionen einen immer nur in einer Schublade sehen können und man das dann einfach eine Zeit lang durchexerziert, bis man es dann vielleicht mal schafft, irgendwie in so eine andere Schublade zu springen, wo man dann erstmal wieder eine Zeit verbringen muss?
Ich bin total gespannt, was so die nächsten Jahre bringen für mich. Ich kann nur sehr deutlich sagen, und das habe ich jetzt aber auch schon ein paar Castings gesagt, ich möchte unbedingt mal wieder was Lustiges machen. Ja. So, ich habe richtig Sehnsucht danach.
Kommst du auch so halb aus der Comedy? Jetzt bei Axel gespielt.
Ach
so.
Ja, stimmt, bei Axel habe ich gespielt. Ich habe, finde ich, schon ein absolutes komödiantisches Talent.
Ja.
Aber und dann kamen aber auch lustige Anfragen. Also die meinten zumindest, dass das lustig ist. Es gibt ja zum Beispiel so ein bisschen die Tendenz, dass es lustige Krimis geben soll.
Ja.
Und wenn ich es nicht fühle und wenn mir dazu nichts einfällt, also was heißt, wenn mir dazu nichts einfällt, mir macht das dann richtig Angst.
Ja.
Weil ich so denke, das ist so Banane, was ihr hier geschrieben habt. Ich traue mir das gar nicht zu, mich dem anzunehmen. Also deswegen, ich warte noch auf die lustige Rolle.
Aber würdest du dir so einen super albernen Also eine super alberne Rolle, auch zutrauen. Also so eine, keine Ahnung, nackte Kanone mäßig.
Voll, aber big time, so richtig. Ja. Ich möchte das auch unbedingt, aber es, ich meine, wem erzähle ich das? Du bist doch bestimmt auch eher der Comedian-Fan.
Das stimmt, ich bin eher Comedian-Fan. Ach,
richtig, und was da, ist los da, am deutschen Comedy-Horizont?
Ja, am deutschen Comedy. Ja. Gerade was Comedy-Filme betrifft, da wird dem Publikum vor allem offensichtlich wenig zugetraut. Mhm. Und ich check's auch nicht so ganz. Also, weil, wenn du sagst, also, weil ich empfinde das so ähnlich wie du. Ich denke, Krimi ist so ein großes Genre in Deutschland. Es wäre ein No-Brainer, einfach witzige Krimis zu machen. Aber das, was dann als witzige Krimis verkauft wird, da sitze ich dann und denke, aber warum ist es denn dann nicht witzig, wenn das hier witzig sein soll? Also so, dann trauen sich doch nicht so richtig, dann muss es doch eher heavy on the Krimi-Side sein und so. Und dann, dann trauen sich immer nur so brühwarme Gags da reinzuschreiben irgendwie. Das ist so schade daran.
Nils, du möchtest doch jetzt gerade dich so ein bisschen neu orientieren, streckst die Fühler aus. Ja. Ich setze da große Erwartungen.
Nachdem ich Wasted in der HFF saß, will ich jetzt ganz frisch durchstarten. Was ist denn so, wenn du jetzt sagst, dieses Jahr irgendwie so ein bisschen ruhig gewesen, nächstes Jahr hast du aber auf jeden Fall schon Sachen am Start. Okay, also diese Zukunftsfrage ist immer ein bisschen bescheuert, weil du hast ja auch keinen Einfluss drauf und so. Aber ist Schauspielerei etwas, was du so als jetzt Gesetz bis zum Ende des Lebens siehst? Oder glaubst du, dass irgendwann der Moment kommt, wo du Bock hast, nochmal irgendwie was radikal anderes zu machen?
Was radikal anderes glaube ich nicht.
Ja.
Aber ich komme regelmäßig an meine Grenzen hinsichtlich der Tatsache, dass du als Schauspieler ja immer so in der Exekutiven bist.
Ja.
Also weisungsgebunden und Vollbringer der Idee von anderen.
Das würde mich wahnsinnig machen, an diesem Beruf, ehrlich gesagt.
Und an dem Punkt bin ich einigermaßen regelmäßig und deswegen gucke ich da schon jetzt gerade, ob ich auch ein bisschen produzentisch Sachen anschiebe.
Ja.
Gar nicht mal unbedingt, um mich da selber in der Hauptrolle zu sehen oder so.
Ja.
Aber weil mir das total Spaß bringt, auch wenn ich mich in dieser Funktion, und ich sehe mich da momentan noch total als Praktikantin, aber wenn ich mich da unterhalte mit Leuten, fühle ich mich viel wohler als immer in dieser Schauspielerposition, wo du halt immer das Gefühl hast, um Gottes Willen, sei jetzt nicht anbiedernd oder mach jetzt nicht zu sehr einen auf Welle oder so.
Ja.
Aber wenn ich da so als Produzent im Praktikum unterwegs bin, es gibt da gerade so eine Miniserie, die ich versuche anzuschieben, weil ich da Buchrechte mitgesichert habe und so, dann rockt das total, dann habe ich da richtig Spaß dran. Also von daher, das könnte vielleicht passieren. Wo ich aber jetzt hier Isabel Huppert, du hast mir dieses Foto hingestellt.
Du bist ein großer Isabel Huppert-Fan, seit der Klavierspielerin.
Oh, also da ist auch schauspielerischen Feld noch viel, was ich mir vorstellen könnte. Also ein französischer Film war immer noch mal total mein Traum.
Ja.
Aber wer weiß.
Wie ist dein Französisch?
Das war mal sehr gut. Ich war mal lange mit einem Franzosen zusammen.
Oh.
Aber wie es so ist, wenn du nicht trainierst, den Muskel.
Etwas eingerostet.
Ein bisschen eingerostet.
Ein Petit eingerostet.
Rosti. Grillig.
Aber Produzentin kann ich mir ja auch gut vorstellen, weil du ja gerade eben auch erwähnt hast, dass du eine gewisse Strenge mitbringst.
Ja.
Dann ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung für den Job.
Ja, mal gucken.
Da muss man sehr strenge Entscheidungen treffen.
Wish me luck,
Ja, absolut. Ich wollte mal fragen, du hast mal erzählt, du hast einen Tisch zu Hause, den du in Paris gekauft hast und dann einigermaßen kompliziert überhaupt, den hast du auch mal Marché aux Puces entdeckt und dann einigermaßen kompliziert nach Deutschland transportiert.
Ja.
Und ich wollte gerne wissen, was bedeutet einigermaßen kompliziert nach Deutschland transportiert?
Also der steht in meiner Kreuzberger Wohnung, da leben jetzt gerade zwei Ukrainerinnen drin.
Ja.
Ich vermisse ihn richtig, wenn ich denke. Das ist so ein,
ich wollte keine Wunden aufreißen.
Nein, er ist aber so, es ist wirklich so schmal, viel schmaler als dieser Tisch, an dem wir hier sitzen. Es ist wirklich fast ein bisschen wie ein Sideboard, aber ein kleiner Esstisch.
Ja.
Da gehen 6 Leute gehen schon dran, aber man sitzt, also man kann eigentlich wirklich nur Teller, man kann eigentlich keinen Topf in die Mitte stellen. Wie so eine Bierbank, genau. Und den habe ich da gesehen und dann bin ich wieder weg und dann habe ich nachts von dem geträumt und dann musste ich aber am nächsten Morgen zurückfliegen.
Ja.
Und es war nicht absehbar, wann ich jemals wieder nach Paris komme, also von dem Mann war ich schon getrennt. Und dann habe ich da irgendwie das ist halt ein Flohmarkt, ne?
Mhm.
Find mal die Nummer von dem Händler auf einem Flohmarkt raus.
Ja.
Und das habe ich aber irgendwie geschafft.
Die haben da ja so feste Buden.
Weil die so feste Buden haben, genau. Und dann habe ich irgendwie die Nachbarbude irgendwie angerufen, dann gab es aber, der war gerade nicht da und dann musste ich halt, aber sie haben ja nicht jeden Tag auf, es gibt ja nur diese 2-3 Tage pro Woche, die sie aufhaben. Ja. Und irgendwann habe ich den dann erreicht und habe dann über ein Logistikunternehmen, aber es hat Wochen gedauert, das war damals noch nicht so easy wie jetzt, habe ich diesen Tisch bekommen.
Das ist ein Krimi.
Ja. Ja. Mein kleiner französischer Schlummertisch. Ja. Ja.
Da hast du,
der ist zerfressen von, also den musste ich erstmal Holzwurm behandeln und alles, aber der ist einfach ein Top-Tisch. Gute Geschichte. Na, der absolut wird immer bei mir bleiben.
Naja. Ja, es gibt ja, man hat ja diese Stücke im Leben, die irgendwie, an die man dann so gebunden ist.
Können wir vorstellen, dass in deiner Wohnung das eine oder andere auch vielleicht.
Lustigerweise ist fast gar nicht, weil ich durch so viele Umzüge immer so viel verloren habe.
Aber du hast eine Riesenbude. Also ja, ich meine,
aber es ist alles, also die, ich glaube, die alten Sachen, die du hier siehst, sind hauptsächlich von Maria. Mhm. Das Regal, das hier haben wir uns gebraucht gekauft. Hier dieses Ungetüm, Schrankungetüm, das da steht.
Also ich finde das überhaupt gar kein Ungetüm, das hat doch.
Wir hatten
ähnlichen Charme.
Das stimmt. Wir hatten früher aber so einen ähnlichen Schrank bei uns zu Hause. Der hieß immer das Ungeheuer. Da war immer das Geschirr drin.
Ist da das TV-Gerät drin?
Nee, das ist, hier ist ja Büro. Da sind jetzt Akten drin. Aha. Und da ist ein kleiner Schreibtisch drin. Da ist der Spielecomputer von Maria drin, wo sie immer ein Architektenspiel spielt. Und im Wohnzimmer ist ja auch meine Plattensammlung und so. Da sind so viele Platten dabei, die ich mir auch neu gekauft habe, obwohl ich sie alle schon mal oder wahrscheinlich schon zweimal im Leben hatte, aber dann auch durch Umzüge wieder irgendwo in alle Winde verteilt und dann alle irgendwie wieder neu gekauft. Also viele Platten, die ich mir zum dritten Mal im Leben gekauft habe, damit ich sie einfach wieder habe.
Findest du, glaube ich, nicht so schade, oder?
Finde ich nicht so schade und interessanterweise sind viele Platten davon sehr, sehr billig. Ich habe keinen exquisiten Geschmack, keinen exquisit teuren Musikgeschmack, sondern so Platten, die gerne mal so 2-3 Euro kosten.
Ja.
Kriege ich schon viel aus von meinen Lieblingen aufgestockt.
Mir hat ja der Friedrich Mücke zum Abschluss.
Der war auch hier, schöne Grüße.
Ja, ich habe ihn gestern gefragt, wie es so war bei dir. Und
was hat er gesagt?
Ja, er hat nur in den höchsten Tönen gesprochen.
Ah.
Ja.
Der Olle Fiete.
Der Olle Fiete. Und der hat mir zum Abschluss von einem Film, den wir zusammen gedreht haben, dein Buch geschenkt.
Ach wirklich?
Ja.
Endlich gute Musik.
Ja, und da steht vorne die Widmung drin, Sabine, du bist das schärfste Messer in der Schublade. Das stand mal an der Wand in Bremen. Das fanden wir beide sehr, sehr lustig. Und ich habe es noch nicht gelesen.
Voll
auch weil,
okay.
Ja, weil mit, ich habe tatsächlich mit so diesem, ich glaube nicht, dass du keinen exquisiten Musikgeschmack hast, so,
ja.
Weil du hast einfach wahnsinniges Musikwissen und ich halt überhaupt nicht, ne? Ich bin mit klassischer Musik und ohne TV-Gerät aufgewachsen und die erste CD, die ich mir gekauft habe, war Ace of Base The Sign.
Oh, ist einer der besseren Ace of Base Songs. Ich finde ihn viel besser als All That She Wants, muss man ehrlicherweise sagen.
Stimmt. Stimmt, hast recht. Aber so ungefähr ging das los. Ich hatte also wirklich alle Bravo-Poster an der Wand, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Mich gut fand, aber es war von Scooter bis Tour Unlimited alles dabei. Mein Bruder hat schon einen viel exquisiteren Musikgeschmack.
Ist so ein Indie. Ist er so Indie?
Er ist so ein Indie, aber er hatte auch ganz viel. Erzähle ich das jetzt? Doch. Warte. Doch. Er hat Indie,
ja?
Aber auch ganz viel Pamela Anderson-Poster. Geil.
Das passt sehr gut zusammen. Pamela Anderson ja dann mit Tommy Lee mitten im Rockhimmel gelandet.
Nee, da war Tommy Lee nicht mit drauf. Da war die ganz alleine am Strand. Und zwar in so einem Querformat. Weißt du, dieses hier. Ja.
Ich habe bestimmt früher auch mal Samantha Fox länger angeguckt, als das korrekt wäre. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber das ist interessant. Ich versuche auch immer so ein bisschen den Musikgeschmack meiner Gäste zu recherchieren, weil es ja immer es passiert immer erst nach der Aufnahme, weil immer noch ein kleines Geschenk für zu Hause gibt, was immer eine von mir ausgesuchte Platte ist.
Ach.
Und da habe ich mich bei dir heute sehr schwer getan.
Das glaube ich.
Weil man nirgendwo was über deinen Musikgeschmack herausfindet.
Im Rolling Stone habe ich mal was von Beth Gibbons erzählt.
Ah, siehst du, das wurde nicht mehr angezeigt. Das wurde anscheinend, hast du wahrscheinlich löschen lassen. Du hast auch irgendwo mal erzählt, dass du, aber so aus Gag, dass du dann Wein zu Hause sitzt und Café Del Mar hörst, wenn du deinen Frust irgendwie verarbeiten möchtest.
Café Del Mar, ja, das, aber Café Del Mar hat mich schon auch sehr begleitet, ehrlich gesagt, eine Zeit lang. Gib's zu, was soll ich sagen?
Ja, das ist ja okay. Maria zum Beispiel, meine Frau, die hat, seit wir uns das erste Mal gedatet haben, ich habe ja dann auch so Kassetten aufgenommen, das war für mich immer so ein wichtiger Liebesbeweis. Und sie hat, wir haben viel über Musik geredet, weil das immer so etwas ist, was ich immer so als erstes mich interessiert hat, um da irgendwie anknüpfen zu können. Und da hat sie halt erzählt, dass sie eigentlich fast nur Best-Offs hat von irgendwelchen Bands. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich hab dann immer gesagt, ja, man muss doch so die Alben hören, damit man sieht, wie sich so eine Band entwickelt hat und wie die auch so diese Hits, die man liebt, entwickelt hat. Und Maria hat dann immer gesagt, ja, aber auf einer Best-Off habe ich einfach die besten Lieder alle zusammen. Sie hat das nicht kapiert, dass ich das so picky wurde.
Ja,
und sie gesagt hat, denk doch mal praktisch. Du hast hier die besten Lieder alle auf einer CD. Das ist eine bis heute andauernde Diskussion zwischen uns.
Ja, okay. Aber jetzt bin ich total trotzdem gespannt, was du mir natürlich jetzt hier noch für eine
Ja, das ist natürlich dann off the mic. Ja. Das wirst du dann später zu Hause auspacken können. Aber ich bin dann gespannt, was du dann sagst.
Soll ich dir mal meinen mitbringst du jetzt noch geben? Oder wollen wir das so, off the record
machen? Na, kannst du gerne machen. Man muss ja dazu sagen, du hast ja mit Fiete, also mit Friedrich Mücke, der ja hier war, zusammen Ballon gemacht, diesen Bulli-Film, wo ihr die Geschichte dieser Familie, die mit einem selbstgestrickten Heißluftballon über die Grenze der DDR in den Westen fliehen wollte. Und als Friedrich hier war, hat er sehr überraschend, weil er war auch so ein Fan von meinem Buch, hat er mir dann gesagt, hat er mir sehr überraschende Platte geschenkt, hat mir dann eine Platte von Prefab Sprout geschenkt, die ich noch nicht hatte. Das war von ihm ein sehr riskantes Manöver, aber es ist voll aufgegangen. Das war sehr
geil. Ja. Das ist ja toll. Ja, aber da könnt ihr euch natürlich richtig Bälle zuspielen, ihr zwei. Da seid ihr richtig, natürlich. Das ist der Nerd Talk auf jeden Fall.
Der schickt mir auch regelmäßig noch Musiktipps über WhatsApp und so. Ach, ich ihm und so.
Das ist herrlich.
Ja. So, Geschenke.
Genau, ja, es ist. Ich dachte, ich komme ja vom Land, mache jetzt richtig Oma-mäßig.
Ja.
Oh, habe ich dir vier Tüte. Eier, vier Äpfel und Honig aus meinem Dorf mitgebracht.
Ach, wirklich?
Ja.
Oh, das ist ja toll.
Von unseren, also ich habe keine Hühner, ich bin auch kein Imker, aber die Nachbarn.
Willst du mal Hühner haben?
Nein.
Oh, so ein richtig geiler Honig. Ein
richtig geiler Honig.
Boah.
Ja.
Das ist ja mega, vielen Dank.
Von unserem Freund Kai, dann hier die Eier von der Nachbarin und die Äpfel sind tatsächlich von unseren Bäumen. Bitteschön, dankeschön.
Vielen, vielen Dank, das ist aber toll. Das wird sehr genossen. Ist das denn etwas, was du am Land leben auch magst? Dass man eben dieses sehr simple, weil du hast auch, ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, du magst es, wenn es alles sehr einfach ist, sehr klar ist, auch so was Einrichtung betrifft und so, magst du eher so einen sehr schlichten, einfachen, hast hier und da mal so ein bisschen Nippes rumstehen vom Flohmarkt.
Ja, Flohmarktzeug schon, ja.
Genau, aber du magst es doch eher, wenn es sehr schlicht eingerichtet ist oder so einfach zumindest.
Ja, doch, ich mag jetzt nicht so viel Kruscht, so, aber ich kann... Also was jetzt so Sachen angeht wie Hühner halten oder selber Bienen züchten, das so weit bin ich noch nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht passieren.
Ja.
Ich habe ein Hochbeet mir bauen lassen. Also habe ich gebaut gemeinsam mit meinem Papa. Das ist jetzt seit 3 Jahren eine Mohnwiese. Nee, aber so diese...
Mohn ist doch schön.
Der landwirtschaftliche Alltag, so das packe ich noch nicht so richtig.
Ja.
Mir reicht es dann. Wir haben am Sonntag zum Beispiel mit den Kindern aus dem Dorf alle Walnüsse gesammelt oder so Zeug. Das finde ich schon super. Aber
so ein bisschen Garten.
Ein bisschen Garten, schon, ne? Ja, natürlich. Aber jetzt nicht, ich gehe da jetzt nicht auf. Ich kann jetzt nicht so
zelebrieren.
Nee.
Ja.
Also es sind so andere Aspekte, die ich da im Landleben total mag. Aber ich kann jetzt auch keinem empfehlen, der das nicht fühlt, dahin zu ziehen zum Beispiel.
Naja, das ist speziell.
Ich kann jetzt keine riesige Lanze brechen für das Landleben, weil ich glaube, das passt für mich total gut. Ich bin da ganz happy. Ich glaube, das einfach mal so ein Landhaus zu kaufen und dann dahin zu ziehen und sich dann wundern, dass da Menschen ganz anders ticken als man selber, das kann schon auch Leute an Grenzen bringen. So den.
Kanntest du viele in dem Dorf? Du kanntest ja eigentlich alle im Dorf schon.
Ich kannte schon die meisten, ja.
Das macht es natürlich wirklich viel einfacher.
Das macht es einfacher, aber trotzdem ist es nicht leicht. Also es ist natürlich, das ist einfach sehr heterogen und nicht so bubbelig wie hier im Prenzlauer Berg oder so.
Ja.
Und das finde ich aber auch total spannend, so meistens.
Ja. Ich finde das Ganze, ich bin wirklich sehr gespannt, was wir von dir noch sehen werden. Wusstest du eigentlich, das habe ich jetzt auch bei der Recherche erfahren, dass es eine Schauspielerin namens Caroline Schuch gab, die zwischen 1739 und 1787 aktiv war und als eine der wichtigsten Begründerinnen des deutschen Theaters gilt.
Ja, das ist total lustig. Mir hat mein Freund Richard Kropf, der ist Drehbuchautor, dieses Buch geschenkt zum 40. Geburtstag. Ja. So ein kleines Heftchen über sie.
Ja.
Und ich dachte so, das kann ja die feine Gesellschaft der Caroline Schuch, ich dachte, der will mich verarschen. Wirklich wahr.
Verrückt, oder?
Ja, das wirklich verrückt. Das ist vielleicht irgendwie auch ein Zeichen. Ich habe es noch nicht ganz genau gedeutet.
Nee, die war sogar geschieden, dann erst in zweiter Ehe mit dem Theaterregisseur zusammen. Dann ist er gestorben, dann hat sie das Haus übernommen und das Theater weitergebracht. Und so. Und ihr Sohn hat es dann geerbt von ihr und hat es dann weitergeführt. Und so. Also wahrscheinlich muss man deren Geschichte einfach mal mit dir verfilmen.
Ja.
Also Caroline Schuch ist doch, also besser geht's doch gar nicht.
Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen eitel? Ich weiß es nicht. Ich spiele ja ihr Leben, sie spielt ja nicht meins. Sie kann es ja nicht mehr. Also,
so.
Ja, du hast da recht.
Eben. Und ich meine, Theatergründerin 1739, we want to see it. Yes. Das ist doch sehr aufregend.
Okay, ich
da muss jetzt auch mal die Produzentin Caroline Schuch ran. Meine produzentischen
Fühler ausstrecken. Aber dann ist es ja wirklich tatsächlich die Schauspielerin, die sich die Hauptrolle, vielleicht, mal gucken. Du hast recht. Es ist schön, dass du mich nochmal drauf bringst.
Ja.
Und das ist mit C, ne? Mit C wird die geschrieben.
Genau, die ist mit C. Das ist das Einzige, was euch unterscheidet.
Ach, aber wirklich, aber das Allereinzige.
Wirklich das Allereinzige. Liebe Caroline, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Ich fand's total schön.
Ja, ich fand's auch super schön. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich freue mich, wenn du bald mal wiederkommst. Nach einiger Zeit gucken wir mal, was aus all den Dingen geworden ist, die wir heute besprochen haben. Auch so, wie es paartherapeutisch weitergegangen ist und so. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Oh Mann, ja.
Und nächstes Mal, ich bin gespannt, welches Getränk du dir nächstes Mal wünschst. Heute also der Matcha war nicht so.
Nee, das ist also nochmal fancy, so ein fancy Matcha-Drink, das brauche ich vielleicht das nächste Mal nicht mehr.
Also nächstes Mal wieder der Wodka.
Läuft.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Christian, der war heute unser Producer hier im Studio. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Buckelberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.